Also unser Patient, Sie sehen schon, ich habe es gleich verraten, kommt zu Ihnen, weil er Fieber seit einer Woche hat. Eher unregelmäßiges Fieber, aber er fiebert eigentlich septisch auf 40 rauf. Was auffallend ist, ist, dass er sonst eigentlich zwischen den Fieberschüben recht unbeeinträchtigt wirkt. Und was dazu kommt, ist, dass er wiederkehrende krampfartige Bauchschmerzen hat, dass er Durchfälle hat und dass er auch erbricht. Bei der weiteren Anamnese stellt sich dann heraus, dass der Patient aufgrund eines Heimatbesuchs des Vaters vor 2 Wochen danach dann eben von Nigeria nach Wien zurückgekommen ist. Die Familie wohnt in Wien, die erweiterte Familie wohnt in Nigeria. Was auffällt ist, gleich zu Beginn, ist, dass das CRP doch relativ hoch ist mit 126 Milligramm pro Liter. Was uns auch auffällt ist, dass er eine Anämie hat und nicht übermäßig links verschoben ist, also gar nicht eigentlich. Wir sehen, dass die Thrombozyten niedrig sind und die LDH ist hoch. Unsere Differentialdiagnosen ist natürlich, jedes Kind, das aus den Tropen zurückkehrt, muss Malaria abgeklärt werden. Dengue ist immer ganz gut, dass man daran denkt, speziell wenn aus endemischen Ländern jemand zurückkehrt, ist eine Arbovirose, wird auch über Mücken sowie Malaria verbreitet. Patienten haben eher ein morbilliformes Exanthem, unser Patient hat kein Exanthem und sie haben massive Gelenks- und Muskelschmerzen. Da muss man dann gleich als nächstes an das Chikungunya-Fieber denken. Hört sich extrem natürlich exotisch an, der Name ist im Prinzip, ist auf Bantu und heißt der geborgte Gang. Das ist ein Breitband-PCR, die man aus dem Nasenrachenabstrich machen kann, ist SARS-CoV-2 positiv. Wir machen einen Plasmodien-Schnelltest und der ist Plasmodien positiv. Wir machen einen dicken Tropfen und wir haben einen Verdacht auf Plasmodium falciparum und eine relativ hohe oder niedrige Parasitenlast, das würde ich Sie jetzt gern fragen, aber nachdem wir dieses Tool jetzt nicht zur Verfügung haben, würde ich sagen, das ist eher hoch, sehr hoch sogar. Das haben Sie nicht nur hier einmal, sondern da sogar ein zweites Mal, dass Sie eigentlich 2 Ringformen, da unten vielleicht noch einmal, in einem Erythrozyten. Und da gibt es nur 2 Plasmodien, 2 Parasiten, die das machen, und das ist Falciparum und das ist Novlesi. Plasmodium novlesi ist noch nicht so lange bekannt, ich glaube 15 Jahre oder so. Das sind die beiden einzigen, die 2 Parasiten in einen Erythrozyten, damit haben sie das eigentlich schon diagnostisch. Also wir wissen, wir haben eine schwere Malaria tropica. Schwere Malaria tropica, da gab es vor wenigen Jahren eine Studie, die gesagt hat, First Line to go wegen dem Überlebensvorteil, der beschrieben worden ist in diesen Studien, die recht breit angelegt worden sind von, ich glaube, Bill Gates, die Stiftung und WHO, hat gezeigt, dass Artesonat, das ist ein Artemisinin-Derivat, einen Überlebensvorteil hat und das würde man mit 2,4 Milligramm pro Kilo dosieren. Und wenn per OS nicht möglich ist, nicht selten, wenn ein Kind natürlich jetzt, und die haben halt eine höhere Wahrscheinlichkeit an einer zerebralen Malaria erkrankt und einfach sehr lang intubiert ist, sehr lang nicht oralen Intake nehmen kann, dann kann man immer noch switchen nach 7 Tagen auf ein Doxycyclin. Wichtig ist noch, in der Therapie, wenn Sie Vivax und Ovale antreffen, dass Sie dann wissen müssen, dass sich gewisse Hypnozoiden in der Leber absiedeln können, die dann später wieder Schübe machen können und dass manchmal selten, nicht sehr häufig, aber selten auch da zu einer Milzruptur kommen kann, einfach weil die ganzen schlechten Erythrozyten von der Milz aufgenommen wird. Es kommt zu einer Hyperplenomegalie und dann möglicherweise auch zu einer Ruptur. Die klassischen Symptome möchte ich nur nochmal hinweisen, dass eben Bauchschmerzen, Diarrhoe, Erbrechen gar nicht so selten ist. Und wichtig ist zu wissen, wie man dann die Malaria tropica noch weiter behandelt. Und da ist es halt wichtig, wenn es kompliziert ist, dass Sie sich das intensivmedizinische Backup besorgen und diesen Patienten dann auch wirklich Legeartis behandeln können.
Es handelt sich um eine 15-jährige Patientin. Sie ist in Österreich geboren, sie hat eine Familie mit türkischem Hintergrund. Seit 7 Wochen hat sie einen verminderten Allgemeinzustand und seit einigen Wochen berichtet sie auch, dass sie einen Husten hat. Als erweiterte Anamnese ist noch zu sagen, vor 8 Wochen hat sie eine Covid-19-Impfung erhalten. Und sie hat einen letzten Auslandsaufenthalt, war im Sommer 2021, da war sie in der Türkei Familie besuchen und die restliche Familie ist zu diesem Zeitpunkt komplett beschwerdefrei. Rezidivierendes Erbrechen seit einigen Tagen, Fieber, Magenschmerzen, ein fehlender Stuhlgang seit einigen Tagen. Sie berichtet auch von einem Gewichtsverlust von etwa 6 Kilogramm in den letzten 7 Wochen. Auf Nachfragen ist das ungewollt passiert. Zu diesem Zeitpunkt hat sie ein aktuelles Gewicht von 39,8 Kilogramm. bei ihrer Größe hat es einem BMI von 16,8 entsprochen. Es wurden dann mal Blute abgenommen und da zeigen sich deutlich erhöhte Entzündungswerte mit einem CRP von 146 Milligramm pro Liter, leicht erhöhten Leukozyten und auch die Blutsenkung erhöht. Und da sehen Sie die Bilder des Thorax-Röntgens, wo man sehr eindeutig hier im linken Oberlappen diese Veränderungen sieht, die dann im von den Radiologen auch beschrieben wurden als lufthaltig, wandverdickte, bis zu 4,7 cm messende Strukturen links mehr als rechts in den Oberfeldern. Und es wurde der Verdacht auf ein Kavernom gestellt und empfohlen, ein CT-Thorax und ein CT des Abdomens auch durchzuführen. Ich habe jetzt die eine Schnittebene rausgenommen, wo wir hier sehr deutlich diese wandverdickte Kaverne sehen und dieses typische Bild eines Tree im Batz, eines Baumes in Frühlingsblüte. Wir haben dann bezüglich diesem hochgradigen Verdacht auf eine Tuberkulose Quantiferon abgenommen, das positiv war, einen Tuberkulin-Hauttest durchgeführt, der positiv war, ein induziertes Sputum durchgeführt, wo so gleich mikroskopisch der Befund positiv. Somit haben wir die Diagnose einer offenen Lungentuberkulose gestellt. Wir haben aufgrund dessen, dass wir keine Indexperson bei der Patientin gefunden haben und eben der erste in der PCR-Befund von der Rifampicin-Resistenz, dass das negativ war, mit einer Standard-Vierfachtherapie begonnen. Wie immer, wenn wir mit einer Tuberkulose-Therapie beginnen, machen wir sehr regelmäßig Laborkontrollen, speziell in Bezug auf die Leberwerte, da es ein hohes Risiko für eine toxische Hepatopathie gibt. Und das hat sich auch dann bei der Patientin im Verlauf gezeigt, also ab Zeitpunkt des Therapiestartes bis eben zum Tag 15 kam es zu einer Leberwerterhöhung, die uns dann zu veranlasst hat, dass wir die Therapie komplett pausiert haben. Wir haben dann schrittweise die Therapie wieder eingeführt, wir haben damit begonnen, Rifampicin und Ethambutol einzuführen. In weiterer Folge, wie sie noch stationär waren, haben wir dann einen Resistenzbefund bekommen für eine Monoresistenz für Pyrazinamid, was uns sehr hellhörig hat werden lassen, ob es sich vielleicht hier um eine Infektion mit Mycobacterium bovis handeln könnte. Und einige Tage später ist kulturell dann die Bestätigung auch gekommen, dass es sich hierbei um eine Infektion mit Mycobacterium bovis handelt. Jedoch in den weiteren Laborkontrollen hat sich gezeigt, dass das CRP sehr schwankend war, nachdem es initial gut zurückgegangen ist, das Lungenröntgen relativ unverändert. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Spiegelkontrollen durchzuführen, um einfach zu schauen, ob die Medikamentendosierungen ausreichend sind, ob genug Wirkung der Medikamente da ist. Und hierbei hat sich herausgestellt, dass das Levofloxacin bei der Patientin nicht im Wirkbereich war. Aus diesem Grund haben wir die Therapie erneut adaptiert, haben das Levofloxacin weggenommen und durch ein Linezolid ersetzt. Unter dieser Therapie ist es nun endlich zu einer Normalisierung der Entzündungswerte gekommen und nach 11 Wochen Therapie ist sie dann endlich bei uns nach Hause entlassen worden. Zur Epidemiologie ist zu sagen, dass Mycobacterium bovis als Ursache der Tuberkulose weltweit unterschätzt wird. Dies ist dadurch zu begründen, dass oft einerseits die Unterscheidung zwischen Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium bovis unzureichend ist, schwierig ist, da einzig und allein eine kulturelle Bestätigung uns die definitive den Beweis gibt, dass es sich hier um Mycobacterium bovis handelt, wie es zu einer Infektion mit Mycobacterium bovis kommt oder welche Gruppen an Menschen besonders ein besonderes Risiko dafür haben, ist eben nach Konsum von unpasteurisierten Milchprodukten, bei relevanten Kontakt mit infizierten Tieren oder Menschen in gewissen Berufsgruppen wie Landwirte, Landwirtinnen, Tierärzte, Tierärztinnen, Jäger, Jägerinnen und andere. Für die Prognose ist zu sagen, dass eine Tuberkulose mit Mycobacterium bovis oft eine schlechtere Prognose hat als eine Tuberkulose durch Mycobacterium tuberculosis. Das ist dadurch zu erklären, dass oft eben nicht dran gedacht wird, dass eine Kultur gemacht wird,